ARD.
Hallo und herzlich willkommen bei Heutzer, Verrat am Fußball. Jede Woche gibt es an dieser Stelle eine neue Episode. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, alle 6 Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Heutzer, Verrat am Fußball.
Das hier ist die 5. Folge der 6-teiligen Podcast-Doku über Robert Heutzer. Wenn ihr die ersten 4 Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten von vorne an.
8:02 klingelte mein Telefon. Und ich habe geguckt, Heutzer dran. Und da war er schon völlig aufgelöst und hat gesagt, ja, und das stimmt alles. Und ich habe das gemacht und hat geweint und war völlig fertig.
Es wird immer personalisiert im Boulevard. Und deswegen war er das Gesicht dieser ganzen Geschichte.
Ich habe mich fragen müssen, was willst du denn jetzt noch? Die Schiedsrichterei ist vorbei. Du bist der größte Arsch auf gut Deutsch. Mhm. Und weiß gar nicht, wo du jetzt ansetzen sollst, um überhaupt wieder Kontur reinzubringen und anständig leben zu können.
Aber am besten fand ich eigentlich den, der gesagt hat, er wüsste noch viel, viel mehr. Aber so viel Geld, wie er dafür haben wollen würde, so viel könnten wir überhaupt nicht bezahlen.
Also der Prozess begann ja mit einem riesigen medialen Aufgebot. Ich habe im Laufe meiner Dienstzeit einige öffentlichkeitswirksame Verfahren gehabt. Aber dass japanische Fernsehteams vor dem Gerichtssaal auftauchten, war auch für mich etwas überraschend.
Das ist Thorsten Kleut, einer der Staatsanwälte im Fall Heutzer. Es ist der 18. Oktober 2005. Auftakt im Gerichtsverfahren gegen Robert Heutzer. In weniger als 8 Monaten beginnt die Fußball-WM in Deutschland. Die ganze Sportwelt schaut auf die Bundesrepublik.
Die Bundesliga-Affäre kommt zurück, und zwar in den Saal des Berliner Landgerichts. Dort begann am Vormittag der Prozess gegen die Ex-Schiedsrichter Robert Heutzer und die mutmaßlichen Drahtzieher aus dem Berliner Wettbüro Café King. Gekaufte Spiele, betrogene Fans und eine Vertrauens- und Imagekatastrophe für den deutschen Fußball ein gutes Jahr vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Das war die Lage, als Mitte Januar der Skandal an die Öffentlichkeit kam. Strafrechtlich reduziert sich das nun auf die Anklage des Betrugs. 170 Zeugen wird das Landgericht im Heutzer-Prozess vernehmen. Der DFB gibt sich gelassen, aber insgeheim fürchten alle, dass mit neuen Enthüllungen neuer Schaden angerichtet wird.
Schaden ist für den deutschen Fußball in den vergangenen Monaten eigentlich schon genug entstanden. Denn die Ermittlungen haben ergeben, dass die Sache noch viel größer ist als Robert Heutzer. Das haben wir im Podcast ja auch schon sehr oft gesagt. In dieser Folge machen wir es konkret. Denn neben den ganzen Gerüchten, die ins Leere laufen, kristallisieren sich 2 Vorwürfe heraus, die sich beweisen lassen. Außer Robert Heutzer und den Schapinas sitzen noch 2 andere Personen auf der Anklagebank des Berliner Landgerichts. Ein anderer Schiedsrichter und ein Profifußballer. Aber anders als Robert Heutzer bestreiten sie, manipuliert zu haben. Für das Gericht stellt sich deshalb folgende Frage. Wie erkennt man Manipulation, wenn die beteiligte Person es nicht selbst zugibt? Wie kann man sie beweisen? Dass Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter falsche Entscheidungen treffen, dass Fußballer schlecht spielen, das ist klar. Sie sind Menschen und Menschen machen Fehler. Aber woher weiß man, ob ein Fehler ganz bewusst gemacht wurde, um ein Spiel zu beeinflussen, oder ob es sich einfach um normales menschliches Versagen handelt? Und was erwartet die Verurteilten? Muss Robert Heutzer am Ende vielleicht sogar ins Gefängnis? Ihr hört Heutzer, Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD Audiothek. Ich bin Lauren Schreiner. Folge 5: Urteil. Dass Robert Heutzer auf der Anklagebank sitzt und mit ihm all die anderen, das liegt vor allem an Robert Heutzer selbst. Er hat gestanden. Er hat zugegeben, Spiele manipuliert zu haben, mit den Schapina-Brüdern zusammengearbeitet zu haben. Er nennt Namen von denjenigen, die angeblich mit dabei waren, und von denen, die davon gewusst haben sollen. Namen von Spielern und Schiedsrichtern, von Freunden und Kollegen. Robert Heutzer hat alle verpfiffen.
Fakt ist, dass die Aussagen von Heutzer eben halt auch letztendlich Anlass dafür gaben, um ein Ermittlungsverfahren überhaupt einleiten zu können. Eine Gerüchtelage, die es ja immer an manchen Stellen irgendwo gibt, reicht nicht aus, um darauf Ermittlungen zu stützen.
Das sagt Staatsanwalt Thorsten Kleut. Dazu kommen natürlich Auswertungen von Wettscheinen und anderen Papieren, Hausdurchsuchungen und Zeugenaussagen. Und im Mai 2005, mehr als 3 Monate nach Robert Heutzers Geständnis, kommt dazu auch noch die Aussage von Ante Schabiner. Er beschließt, auszupacken. Weil er falsche Verdächtigungen klarstellen will, sagt er. Ante Schabiner gibt zu, hauptsächlich die Strippen gezogen zu haben und bestätigt den Ermittlerinnen und Ermittlern im Grunde das, was Robert Heutzer ausgesagt hat. Selbst die Dinge, die der Schiedsrichter nur am Rande mitbekommen hat, kann Ante Schabiner detailliert berichten. Ihre beiden Aussagen legen das Fundament für den Gerichtsprozess. Und auch dafür, dass wir heute ziemlich genau erzählen können, was damals noch alles passiert ist. So, jetzt zu den anderen Angeklagten. Beginnen wir mit Steffen Kahl, dem Abwehrspieler des Regionalligisten Chemnitzer FC, der schon für Borussia Dortmund und Manchester City gespielt hat. Er verschiebt schon das erste Fußballspiel, da hatte er mit den Schabiners noch gar keinen persönlichen Kontakt. Alles läuft über einen Mittelsmann, einen gemeinsamen Bekannten aus dem Fußballbusiness. Seine erste Manipulation soll im April 2004 stattfinden, also knapp 1,5 Monate, bevor Robert Heutzer damit beginnt, Spiele zu verschieben. Für 10.000 Euro soll Steffen Kahl bei der Partie Chemnitz gegen Dresden mit angezogener Handbremse spielen und so dafür sorgen, dass Dresden gewinnt. Es klappt. Das Spiel endet 1:0 für Dresden. Doch weil eine andere Partie in der Kombi-Wette nicht ausgeht wie geplant, verdient Ante Schabiner nichts. Ein paar Tage später trifft er sich mit Steffen Kahl zum ersten Mal persönlich. In einem italienischen Restaurant in Chemnitz. Das erzählt Ante Schabiner später in einer Vernehmung.
Für mich war wichtig, dass ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich war der Meinung, wenn die Leute mich kennenlernen, dann merken sie auch, dass man mir vertrauen kann und dass ich ein seriöser Typ bin. Karl war ganz in Ordnung. Er hat mir gesagt, dass er vielleicht noch einen anderen Chemnitz-Spieler für unsere Geschäfte gewinnen kann.
Die Stimme von Ante Schabiner haben wir nachgesprochen. Wir haben seine Aussagen etwas umformuliert, dabei den Inhalt aber natürlich nicht verändert. Schon ein paar Wochen nach diesem Treffen meldet sich Steffen Karl wieder bei Ante Schabiner. Er hat tatsächlich einen Kollegen gefunden, der auch mitmachen will und schlägt das Spiel gegen Holstein Kiel vor. Und diesmal gewinnen die Schabiners mehr als 300.000 Euro. Steffen Kahl verdient sich wieder 10.000 Euro extra, sein Mitspieler bekommt 8.000. Und auch bei Robert Heutzers allererstem Manipulationsversuch ist Steffen Kahl dabei. Erinnert ihr euch? Paderborn gegen Chemnitz mit Inka Müller an der Seitenlinie. Die Schiedsrichterassistentin, die einen Elfmeter verhindert. Die Brüder Schabiner bitten Steffen Kahl bei diesem Spiel um seine Unterstützung. Obwohl Chemnitz mittlerweile in Abstiegsgefahr ist, sagt der Abwehrspieler zu. 8.000 Euro sollen für ihn herausspringen. Aber wie Robert Heutzer kann auch er sein Versprechen nicht halten und geht an diesem Tag leer aus. Steffen Kahls Verfahren wird später vom Heutzer-Prozess abgetrennt. Er gesteht am letzten Verhandlungstag und wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Übrigens, mit uns wollte Steffen Kahl über den Skandal nicht sprechen. Ungefähr zur selben Zeit wie Steffen Kahl geht auch Robert Heutzer auf die Suche nach Kollegen, die, wie er, Spiele manipulieren könnten. 3.000 Euro soll er bekommen, wenn er einen weiteren Schiedsrichter anwirbt. Und Robert Heutzer findet einen, der seine Sache so gut macht, dass Ante Schabiner nach seinem ersten Spiel sogar noch 2.000 Euro drauflegt auf die Vermittlungsprämie. Es ist der zweite hochklassige Schiedsrichter, der in diesem Skandal Spiele verschiebt. Wir nennen ihn Markus. Seinen echten Namen wollen wir an dieser Stelle nicht nennen. Falls ihr euch fragt, warum das der einzige Name ist, den wir verändern, alle anderen Beteiligten haben mit uns gesprochen, wissen von diesem Podcast und haben so ihr Einverständnis gegeben, oder sie stehen heute noch in der Öffentlichkeit. Markus hat sich nach dem Skandal komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und nie wieder öffentlich dazu geäußert. Wir haben versucht, ihn zu erreichen, aber keine Antwort bekommen. Trotzdem wollen und müssen wir seine Geschichte erzählen. Denn sie gehört genauso dazu wie die von Robert Heutzer.
Den Abend des 9. März 2005 wird Schiedsrichter so schnell nicht vergessen. Vor seiner Haustür wurde er festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft gewerbs- und bandenmäßigen Betrug in 3 Fällen, den Versuch einer Verbrechensverabredung sowie Geldwäsche vor.
Das erste geschäftliche Treffen von Robert Heutzer, Markus und Ante Schapina findet im Sommer 2004 in einer Pizzeria in Berlin statt. Markus ist damals 28 Jahre alt. Im Jahr zuvor war Robert Heutzer sein Schiedsrichterassistent. In dem Restaurant sprechen die drei zum ersten Mal über Manipulation. Robert Heutzer hat Markus schon eingeweiht. Er sagt schnell zu. Er will es mal versuchen mit dem Verschieben. Ernst wird es dann ein paar Wochen später. Robert Heutzer soll ein Regionalligaspiel der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg gegen Fortuna Düsseldorf beeinflussen. Parallel pfeift Markus eine Partie der Amateure von Hertha BSC gegen die Amateure von Arminia Bielefeld, auch in der Regionalliga. Die Schapinas wetten auf beide Partien in Kombination. Für einen Sieg von Hertha versprechen sie Markus 5.000 Euro. Und bei genau diesem Spiel, um das es geht, also Hertha 2 gegen Bielefeld 2, ist damals ein Kollege von mir dabei. Matthias Ehlers, Redakteur beim RBB, hat das Spiel zufällig im Stadion gesehen. Matthias, wie kommt man überhaupt dazu, sich so ein Spiel anzugucken?
Ich wollte mir das Stadion anschauen. Das war damals neu. Hertha hatte das gebaut für die Amateurmannschaft im Schatten des großen Olympiastadions. Und ich wollte mir dieses Stadion anschauen, weil dieses Spiel gegen Bielefeld das erste oder eines der ersten Spiele in diesem neuen Stadion war.
Und an was kannst du dich noch vom Spiel erinnern?
Vor allem an 2 Szenen. Zum einen ein Wembley-Tor der Bielefelder, also ein Schuss, der von der Unterkante der Latte nach unten prallt. Nur anders als beim Original in Wembley war dieser Schuss sichtbar für jeden drin, einen halben Meter hinter der Linie. Die Spieler haben entsprechend reagiert, die Herthaner waren geknickt, die Bielefelder haben sich gefreut, nur der Schiri hat keine Anstalten gemacht, das Tor zu geben, hat weiterspielen lassen. Die Bielefelder haben natürlich ein bisschen rebelliert und gemeckert, aber das Spiel ging weiter, Tor wurde nicht gegeben. Und das zweite war ein Elfmeter für Hertha, der wegen einer sehr plumpen Schwalbe gegeben wurde, wo sich auch alle im Stadion fragten, ups, hat er das wirklich so gesehen? Na gut, kann ja passieren. Den Elfmeter gab es dann und Hertha hat ihn verwandelt, glaube ich, und so den Weg zum Sieg gefunden.
Und hattest du da sofort Betrug im Sinn?
Überhaupt nicht. Du denkst halt, der Schiri hat einen schlechten Tag, schlechtes Kraut geraucht, schlecht geschlafen, andere seelische Probleme, was weiß ich. Schlechte Schiri-Entscheidungen gibt es ja immer, das gehört aus dem Fußball auch dazu. Und Schwalben wurden auch schon gegeben, sichtbare Tore nicht anerkannt, das gab es ja alles schon mal. Deswegen hatte ich das eigentlich nicht in Frage gestellt.
Und was ging dir dann durch den Kopf, als du erfahren hast, dass dieses Spiel wirklich manipuliert wurde?
Dass plötzlich alles Sinn ergeben hat. Also die Art und Weise, wie Markus da gepfiffen hat plötzlich Sinn ergeben. Es war nachvollziehbar. Er hatte offenbar keinen schlechten Tag, sondern hatte einen Auftrag und den hat er ausgeführt.
Und warst du davon enttäuscht?
Enttäuscht schon und gleichzeitig bin ich auch ein bisschen froh, dass ich dabei war, weil das ja ein Stück deutscher Sportgeschichte ist.
Markus erkennt in diesem Spiel ein klares Tor ab. Er gibt einen Elfmeter, der keiner war. Er tut alles für einen Sieg der Hertha Amateure. Mit Erfolg. Und am 3. Dezember 2004 gelingt ihm dann auch die zweite Manipulation. Er beschert damit den Schapinas einen Gewinn von über 800.000 Euro und bekommt selbst 30.000. Von dem Geld kauft er seiner Frau ein neues Auto, einen VW Touran. Doch viele Kilometer macht sie darin wohl nicht mehr. 5 Monate später wird der Wagen von der Polizei beschlagnahmt. Das letzte Mal treffen sich Markus und Ante Schapina am 27. Januar 2005. Am selben Tag hat Robert Heutzer gestanden. Deshalb machen sich natürlich alle anderen Sorgen, dass auch ihr Geheimnis auffliegen wird.
Markus hatte mich darum gebeten und ich habe ihm zugesagt, ihm 40.000 Euro für einen Anwalt zu geben. Wir hatten vor dem Treffen schon teilweise unser weiteres Vorgehen besprochen und dabei hatte sich herauskristallisiert, dass wir zu der ganzen Sache nichts sagen werden.
So schildert Ante Schapina das Treffen mit Markus später den Ermittlern. In der darauffolgenden Nacht wird Ante Schapina verhaftet. Um 23.20 Uhr soll er noch eine SMS an Markus geschickt haben.
Kann ich mich auf dich verlassen?
Markus wird später zwar zugeben, Zahlungen von den Schapinas erhalten zu haben. Er bestreitet aber, tatsächlich Spiele manipuliert zu haben. Die Verhandlungen am Landgericht in Berlin dauern nicht mal einen ganzen Monat. Schon im November 2005 ist das Verfahren in erster Instanz abgeschlossen. Was genau das Urteil des Landgerichts besagt, das erzählen wir noch. Denn noch im Gerichtssaal kündigen die Anwälte an, Revision zu beantragen. Die Sache landet am Bundesgerichtshof, also vor der höchsten und damit letzten Instanz bei dieser Art von Verfahren in Deutschland. Und als am Ende dieser Verhandlung alle Seiten ihre Plädoyers vortragen, da fordert der Vertreter der Anklage, Oberstaatsanwalt Hartmut Schneider, Freispruch für alle Angeklagten. Das muss man sich mal vorstellen. Nach monatelangen Ermittlungen, einem Gerichtsprozess vor den Augen der internationalen Öffentlichkeit, nachdem Robert Heutzer und Ante Schapina beide gestanden haben, stellt sich der Vertreter der Bundesanwaltschaft gegen seine eigenen Kollegen, die die Anklage selbst erhoben haben, und fordert Freispruch. Damit hat wohl niemand gerechnet. Das kommt so gut wie nie vor. Ich muss zugeben, das mit der Forderung nach Freispruch habe ich lange nicht verstanden. Könnte vor allem aber auch daran liegen, dass ich kein Jurist bin. Staatsanwalt Thorsten Kleut hat uns das so erklärt.
Der Betrug braucht zwingend einen Schaden. Und wenn Manipulationen im Bereich von Wetten passieren, im Sinne davon, dass entsprechende Quoten manipuliert werden, dann ist das erstmal so ohne weiteres nicht in Form von Geld oder von Größenordnungen einschätzbar. Sodass da also auch eine rechtliche Frage auftauchte, die sich dann nachher bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch durchzog, nämlich welcher Schaden ist hier wie entstanden?
Ja, welcher Schaden ist hier wie entstanden? Mein erster Gedanke war, die Wettanbieter haben einen finanziellen Schaden. Sie haben den Schapinas Gewinne ausbezahlt. Und auch die Vereine, die durch die Manipulation verloren haben, tragen ihren Schaden davon. Fußball ist ein Milliardenbusiness. Und der HSV zum Beispiel, der ist ja im Pokal ausgeschieden und hat dadurch Sponsoren und Fernsehgelder verloren. Und dann kommt auch noch der emotionale Schaden dazu. Auch die Fans wurden ja betrogen. Nur ist das alles nicht unbedingt ein Betrug im juristischen Sinne. Meine Kollegin Zita hat sich da mal eingelesen und sich das nochmal genauer erklären lassen.
Also pass auf. Der Straftatbestand Betrug ist im Strafgesetzbuch ganz klar definiert. Und ich werde das jetzt wirklich sehr, sehr runterbrechen. Aber Betrug hat im rechtlichen Sinne bestimmte Voraussetzungen. Und ich muss jetzt mal ganz kurz ablesen. Das sind, dass man mit voller Absicht jemanden abziehen muss und ihm etwas vortäuscht und das Opfer dann am Ende einen Schaden hat.
Okay, und das war bei den Spielverschiebungen von Heutzer und den Schapinas jetzt nicht so?
Also die Schapinas, die wollten ja nicht unbedingt wetten, um dem Wettanbieter zu schaden, sondern vor allem halt, um sich selbst zu bereichern. Und wenn die Geld gewonnen haben, haben ja dann andere Leute, die gewettet haben, verloren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses HSV-Paderborn-Spiel nehmen, da war der HSV ja ganz klarer Favorit. Das heißt, die meisten Leute haben wahrscheinlich auf den HSV gewettet. Und dadurch, dass Paderborn am Ende gewonnen hat, haben die Wettanbieter ja wahrscheinlich viel mehr Geld gemacht, als sie das gemacht hätten, wenn die Schapinas das Spiel nicht verschoben hätten. Also haben die Schapinas dem Wettanbieter gar nicht das Geschäft kaputt gemacht, sondern das nur sozusagen in ihre Richtung beeinflusst. Und so sagt es zum Beispiel auch Milan Schapina.
Und der Oberstaatsanwalt vom BGH.
Ja genau, der sagt, es wäre kein Betrug. Also Wettmanipulation wäre nie ein Betrug. Der hat gesagt, ich zitiere das mal, das ist Gaunerei, aber strafrechtlich kommt man da nicht ran.
Krass. Also die Sache ist einerseits so klar und man hat Geständnisse und andererseits ist es trotzdem richtig kompliziert.
Ja, echt so. Der Anwalt, mit dem ich gesprochen habe, der mir das alles so erklärt hat, der meinte, über so Sachen werden Juraklausuren geschrieben. Und egal wie du plädierst, also schuldig oder nicht schuldig, du kannst für beides eine Eins bekommen. Also es ist immer Auslegungssache.
Am Ende haben die Richter das letzte Wort, wenn es um die Verurteilung von Ex-Schiedsrichter Robert Heutzer und weitere Beschuldigte im größten Wettskandal geht, den der deutsche Fußball bisher erlebt hat. Um 10 Uhr wird der Bundesgerichtshof in Karlsruhe seine Entscheidung bekannt geben und es ist alles drin, vom Freispruch bis zum Hafturteil oder auch einer juristischen Verlängerung.
Obwohl der Fall juristisch nicht eindeutig ist, werden am Ende doch alle Angeklagten verurteilt. Ante Schapina muss für 2 Jahre und 11 Monate ins Gefängnis. Seine beiden Brüder, Milan und Philipp Schapina, und der Schiedsrichter Markus werden zu Bewährungsstrafen verurteilt. So wie später auch Steffen Karl. Und Robert Heutzer?
Der frühere Schiedsrichter Heutzer muss für knapp 2,5 Jahre ins Gefängnis. Im Revisionsprozess um den Fußball-Wettskandal bestätigte der Bundesgerichtshof die früheren Urteile des Berliner Landgerichts.
Für den Bundesgerichtshof bleibt ein Betrug ein Betrug. Damit folgten die Richter nicht der Rechtsauffassung des Bundesanwalts, der in der Revisionshauptverhandlung Freisprüche gefordert hatte.
Eine Gefängnisstrafe von über 2 Jahren. Davor hatte sich Robert Heutzer schon im Februar 2005 gefürchtet, in der Talkshow von Johannes B. Kerner.
Ja, ich habe auch große Angst vor dieser Thematik Gefängnis. Ich selbst bin damit auch das erste Mal konfrontiert.
So nach Ihrem eigenen Gerechtigkeitsempfinden, hätten Sie Gefängnis verdient?
Ich weiß nicht, ab welcher Straftat Gefängnis anfangen muss oder anfangen kann. Ich kann nur noch mal betonen, ich stehe dafür gerade, was ich getan habe. Ich werde mich auch nicht verschließen. Ich habe alles mitgeteilt, was ich mitteilen kann. Mhm. Und ich werde alles akzeptieren, was da gerecht folgen wird.
An dieser Stelle könnte man die Kiste eigentlich zumachen. Die Schuldigen sind gefunden und verurteilt. Fall abgeschlossen. Aber es gibt ja noch die Leute, deren Schuld nicht für ein strafrechtliches Verfahren ausreicht. Ihre Vergehen spielen für staatliche Gerichte keine große Rolle, für den Fußball aber schon. Es gibt in Deutschland Gerichte, die anders funktionieren. Eines davon ist das DFB-Sportgericht. Es gilt nur für die Mitglieder des Deutschen Fußballbundes, also für jede und jeden, der in einem Fußballverein des DFB angemeldet ist, sei es als Spielerin, Funktionär oder Schiedsrichter. Der DFB kann zwar niemanden verhaften lassen, aber er kann Straftäter sperren. Sie dürfen dann nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Ich selbst hatte als Schiedsrichter auch schon Kontakt mit dem Sportgericht, dem vom Berliner Fußballverband. In einem Landesligaspiel hatte mich ein Spieler angespuckt. Sowas geht dann meist nicht vor staatliche Gericht, das wäre wohl ein bisschen übertrieben, aber es geht eben schon vor das Sportgericht. Da wurde dann drüber verhandelt, wie lange der Spieler gesperrt wird. Das Ganze dürft ihr euch jetzt aber nicht wie so einen klassischen Gerichtssaal mit großen Holztischen und Richtern in Roben vorstellen. Wir saßen im Keller von der Geschäftsstelle des Verbandes. Die Tische waren zu einem U aufgestellt, wie bei so einem kleinen Meeting. Der vorsitzende Richter war ein älterer Herr im karierten Hemd. Und wir haben da eine halbe Stunde gehockt. Dann hat der Richter die Sperre verkündet. 12 Wochen waren das damals. Und wir sind alle wieder heim. Beim DFB ist das Ganze natürlich etwas größer. Die DFB-internen Ermittlungen sind ein machtvolles Instrument, weil hier auch die Sachen, die bei staatlichen Gerichten keine Rolle spielen, verfolgt werden können. Dem Sportgericht des Deutschen Fußballbundes steht damals Rainer Koch vor. Er soll sich um den Fall Heutzer kümmern. Der Druck ist groß.
Ganz abgesehen davon, dass es ja unvorstellbar war zum damaligen Zeitpunkt, dass ein Fußballschiedsrichter in Deutschland Spiele manipulieren würde. Darüber hinaus der erhebliche wirtschaftliche, finanzielle Schaden, der eingetreten ist. Dann der Zeitdruck, der mit hinzukam und die öffentliche Unruhe. Man darf auch nicht übersehen, wir befinden uns ja 1 Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland im Jahr 2005. Es bestand ein sehr, sehr großes Interesse, sportpolitisches Interesse der Führung des Deutschen Fußballbundes daran, diesen Fall sauber, ordnungsgemäß abzuwickeln, aber eben auch schnell zum Abschluss zu bringen.
Theo Zwanziger, der 2005 DFB-Präsident ist, hat uns erzählt, was damals so alles los war.
Also für mich war das damals deshalb so unangenehm, weil wir ganz andere Aufgaben hatten, die uns enorm gefordert haben in dieser Zeit. Wir hatten die Weltmeisterschaft 2006 vorzubereiten. 2005 war der Confederation Cup im Sommer angesetzt. Dazu kam, dass sehr kritische Stimmen, da wurden plötzlich die Stadien in Deutschland als marode bezeichnet. Die Tickets waren nicht in Ordnung. Und wenn du sowas hast, dann willst du keinen anderen Skandal noch, mit dem du dich beschäftigst. beschäftigen muss. Ich weiß, dass der frühere damalige Innenminister Otto Schily, der mir damals sagte, lieber Theo Zwanziger, bis zum Confederation Cup muss dieser Kram aufgeklärt sein.
Der DFB muss sich also beeilen und am besten alles noch in der ersten Jahreshälfte 2005 abwickeln. Aber das ist nicht ganz leicht. Die Verantwortlichen sind nicht vorbereitet. So ein Skandal gab es ja noch nie.
Die größte Schwierigkeit bestand darin, dass Spielmanipulationen durch Schiedsrichter unvorstellbar waren.
Das ist nochmal Rainer Koch.
Und deswegen, man muss es sagen, damals in den Statuten des deutschen Fußballs, übrigens auch des europäischen und des Weltfußballs, nicht vorkamen. Das war eine große Schwierigkeit für uns Sportrichter, dass wir eben nicht auf spezielle Gesetze zurückgreifen konnten. Die zweitgrößte Schwierigkeit bestand darin, dass wir eben anders als die Staatsanwaltschaft keine Möglichkeit hatten, zum Beispiel Hausdurchsuchungen oder Ähnliches zu machen.
Die DFB-Ermittler arbeiten deshalb eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. So können sie am Ende Robert Heutzer lebenslang sperren. Er darf nie wieder als Schiedsrichter arbeiten oder in einem Verein des DFB Fußball spielen. Später einigen sich der DFB und Robert Heutzer noch auf einen Schadensersatz von 126.000 Euro. Während wir diesen Podcast aufnehmen, bezahlt Robert Heutzer die letzten Raten ab. Außerdem werden noch zwei Kollegen von ihm zu Sperren von ein paar Monaten verurteilt, weil sie von Robert Heutzers Manipulation wussten, sich aber nicht sofort gemeldet haben. Zwei manipulierte Spiele werden noch im selben Jahr wiederholt. Für den HSV ist es allerdings zu spät. Der Pokalwettbewerb ist schon zu weit fortgeschritten. Der Verein bekommt eine Entschädigung. Auch Milan Schapina wird lebenslang gesperrt. Die anderen, die mit ihm vom Landgericht verurteilt wurden, kann der DFB nicht belangen. Sie sind kein Teil des DFB. Schiedsrichter Markus zum Beispiel tritt einfach während der Ermittlungen aus seinem Verein aus. Und wieder anderen können auch Rainer Koch und seine Kollegen nichts nachweisen.
Ich kann Ihnen heute beim besten Willen nicht sagen, ob noch weitere Personen und wie viele noch weitere Personen nicht überführt worden sind oder nicht verurteilt worden sind.
Das heißt, der ganze Skandal konnte laut Rainer Koch möglicherweise nie ganz aufgeklärt werden. Vielleicht waren sogar noch mehr Spieler, Trainer, Schiedsrichter mittendrin im Skandal und sie spielen, trainieren und pfeifen einfach weiter. Trotzdem, bis heute sind die Verantwortlichen beim DFB stolz auf ihre Aufklärungsarbeit von damals. Das merkt man auch Theo Zwanziger an, wenn er vom Skandal erzählt.
Der hat den deutschen Fußball eher gestärkt als geschwächt, weil nämlich die Aufklärung und die Ahndung konsequent war. Deshalb ist entscheidend, dass, wenn sie passieren, die Verantwortlichen sauber aufklären, ohne Ansehen der Person. Das Ganze sanktionieren. Ich bin immer einer gewesen, der gesagt hat, Leute, wir müssen transparent mit den Dingen umgehen.
Theo Zwanziger und auch Rainer Koch ist es immer wieder wichtig zu betonen, wie viel Mühe sich der DFB bei der Aufklärung gegeben hat. Damals wie heute. Nur fehlte ein entscheidender Teil der Geschichte. Offiziell wusste der DFB erst, dass etwas nicht stimmt, als die Warnung der vier Schiedsrichter einging, dass Robert Heutzer Spiele manipuliert. Doch eigentlich wurde der DFB auch vorher schon mehrfach auf mögliche Spielverschiebungen hingewiesen und hat nichts unternommen. Nach dem HSV-Paderborn-Spiel wendet sich der Sportwettenanbieter OZ an den DFB. Den Leuten bei OZ sind bei dem Spiel Unregelmäßigkeiten aufgefallen. OZ meldet die Beobachtungen, doch beim DFB passiert erstmal nichts. Laut dem DFB habe der Verband dann nochmal bei OZ nachgefragt. Der Sportwettenanbieter habe dann angegeben, dass es keine neuen Erkenntnisse gebe und um Vertraulichkeit in der Sache gebeten. Und im Jahr 2004 geht noch ein anderer Hinweis beim DFB ein. Der Brief des Journalisten Lutz Lüttich, den Lutz Fröhlich an Schiedsrichterchef Volker Roth weitergeleitet hat. Auch hier unternimmt der DFB nichts. Wenn euch das nicht bekannt vorkommt, hört am besten erstmal in Folge 4 rein. Und dann gibt es auch noch einen zweiten Brief. Der betrifft den Schiedsrichter, den wir Markus nennen. Es geht um das Spiel Hertha Amateure gegen Bielefeld Amateure. Die Partie, die unser Kollege Matthias live vor Ort gesehen hat. Dass sich Markus bei diesem Spiel sonderbar verhalten hat, ist nämlich nicht nur Matthias aufgefallen, sondern auch Bielefeld-Manager Thomas von Hesen und Nachwuchskoordinator Peter Krobach. Sie entschließen sich nach dem Spiel, einen dreiseitigen Brief aufzusetzen und schicken ihn an die Schiedsrichterabteilung des DFB. Als wir mit Peter Krobach sprechen, liest er uns einen Teil aus diesem Brief vor.
Abschließend möchten wir Ihnen Folgendes zur Kenntnis bringen. Es versteht sich von selbst, dass wir in Zukunft aufgrund der geschilderten Vorkommnisse jegliche Ansetzung des Schiedsrichters inklusive seiner Assistenten für die Leitung unserer Spiele komplett ablehnen werden. Sollten Sie weitere Skandale in dieser Liga in Zukunft vermeiden wollen, geben wir Ihnen nur den Ratschlag, bei den Brisantspielen der dritten Liga die Schiedsrichteransetzung stets nachdrücklich zu überdenken.
Doch es passiert, wir kennen es schon, erstmal nichts.
Und dann kam es Ende Januar 2005 zur Staffeltagung, zur Rückrunde der dritten Liga Nord. Und dort waren alle Vereine versammelt. Und der Schiedsrichterobmann hat dann der versammelten Mannschaft zum Ausdruck gebracht, dass es da ein Schreiben eines Vereins gegeben hätte, der unter aller Sau gewesen wäre. Und er sagte nur, so könne die Kommunikation miteinander nicht aussehen und das müsste besser werden.
Um das nochmal klarzumachen. Wir reden hier über eine Zeit, als der Skandal um Robert Heutzer schon öffentlich diskutiert wird und die Medien langsam auch auf Schiedsrichter Markus aufmerksam werden. Nur etwa 2 Wochen später wird der DFB schon eine Vorstrafe gegen Markus verhängen. Aber zu diesem Zeitpunkt verurteilt der DFB nicht den Schiedsrichter, sondern den Brief mit den Hinweisen.
Und kurz nach dem Urteil hat mich ein DFB-Funktionär angesprochen. Der sagte mir, das Urteil hätte ja gar nicht anders ausfallen können. Das habt ihr ja richtig gemacht. Aber in Zukunft sollten die Briefe solcher Art unterlassen werden.
Der DFB befindet sich hier in einem Zwiespalt zwischen die eigenen Leute schützen und gegen sie ermitteln. Und je größer der Skandal wird und je mehr ans Licht kommt, umso schlechter steht der DFB selbst natürlich da.
Wer soll ein Interesse haben, dass das weiter noch geht, wird das dann noch mehr aufgeklärt? Also der DFB, ich meine, der DFB hat sich ja lächerlich gemacht bei der ganzen Geschichte da. Also hatten die auch kein Interesse, noch weiter lächerlich gemacht zu werden.
Das ist Axel Kruse. Er hat Robert Heutzer in den ersten Tagen nach Bekanntwerden des Skandals eng begleitet.
Die Heim-WM, das hat es nochmal verstärkt. Die wollten, dass es alles schnell vorbei ist, dass wir uns schön freuen können auf die Heim-WM. Und ja, es sollte Schluss sein mit dem Ganzen.
Und tatsächlich, es gibt noch ein Rätsel in der Aufklärung des DFB. Dieses Rätsel betrifft einen Schiedsrichter, über den wir auch schon gesprochen haben. Auch er soll Geld angenommen haben, um ein Fußballspiel zu beeinflussen. Es ist ein alter Freund von Robert Heutzer, ein gelegentlicher Gast im Café King. Und seit Robert Heutzers allererstem Versuch soll er von den Manipulationen gewusst, ihm sogar geholfen haben. Es ist einer der Schiedsrichter, die Robert Heutzer am Ende zu Fall bringen. Der bis heute in der ersten Bundesliga pfeift und so schließlich die Karriere macht, die eigentlich auch für Robert Heutzer vorgesehen war.
Felix Zweier ist der entscheidende Zeuge. Durch seine Aussagen gegen Robert Heutzer war der Skandal bekannt geworden. Jetzt ist er selbst einer der Verdächtigen und wurde daher auch aus dem Spielbetrieb genommen.
Wegen Felix Zweier wird auch heute, rund 20 Jahre später, immer noch über den Wettskandal geredet. Denn bis heute pfeift er in der ersten Bundesliga. Wir haben mit Felix Zweier gesprochen.
Hallo Herr Zweier. Haben Sie je Geld angeboten bekommen, um Einfluss auf ein Fußballspiel zu nehmen?
Das war Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD-Audiothek. Alle Folgen gibt es jetzt in der App der ARD-Audiothek. Dort könnt ihr auch in den Podcast Geheimsache Doping reinhören. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und Radio 1-Moderatorin Kerstin Hermes arbeiten darin die spannendsten Dopingfälle der Sportgeschichte auf. Mein Name ist Lauren Schreiner. Recherche, Scripting und Co-Moderation Zita Zengerling. Im Rechercheteam waren Lukas Waschbüsch, Jonas Wengert und Max Gilbert. Redaktion Ikone Media, Theresa Volk, Nelly Ritz und Konstanze Radnoti. Redaktion RBB, Matthias Ehlers und Dirk Walsdorf. Projektleitung Ikone Media, Theresa Volk. Projektleitung RBB, Dirk Walsdorf. Fact-Checking, Fabian Dilger. Archivrecherche, Monika Preischel. Sprecher, Sebastian Kempf. Regie, Niklas Gramann. Produktion, Christoph Tampe. Produktionsassistenz, Leonhard Gillhaus. Sounddesign und Komposition, Lenz Schuster. Cover-Illustration, Jerome Weihrauch. Ein großer Dank geht an Bose Park Productions für ihre technische Unterstützung. Danke an ZDF, ARD, BR, HR, NDR, SWR, RBB, an Deutschlandradio, Sport1 und an die Deutsche Welle, deren Archivmaterial wir verwendet haben. Übrigens, natürlich haben wir den DFB mit den konkreten Vorwürfen konfrontiert. Der Verband hat darauf nicht reagiert. Die Idee zum Podcast hatten Leopold Zag und ich, Lauren Schreiner. Executive Producer sind vom RBB Jens Jarisch und von Ikone Media Reinhard Röde. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.